Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Du bist so jung, wie du isst. Das ist unser Motto heute bis 13 Uhr. Das Altern aufhalten, weniger Falten, straffere Haut, schöne Haare. Können wir das mit dem richtigen Essen, mit der richtigen Ernährung beeinflussen? Das fragen wir Sie, die RBB 888 Hörerinnen und Hörer, einmal. Ne? Was ist Ihr Beautyfood? Woran merken Sie vielleicht an Ihrem Essen? Das tut mir gut, da sieht meine Haut irgendwie gut aus. Verraten Sie es uns. 30 32 88 8100 oder im Chat auf rbb888.de. Und als Expertin freuen wir uns, Dr. Jael Adler im Studio begrüßen zu dürfen. Sie ist Hautärztin, Ernährungsexpertin, Bestseller-Autorin und sie sagt, für das richtige Anti-Aging brauchen wir gar keine teuren Cremes oder Schönheits-OPs. Es beginnt auf unseren Tellern. Dr. Adler, das klingt super verlockend. Gibt es aber tatsächlich so etwas wie eine Anti-Aging-Ernährung, wie so eine Anti-Aging-Küche?
Also man muss ja erstmal festhalten, dass wir alle altern, ja, und diesen Prozess kann man bis heute auch nicht aufhalten, aber wir können vermeiden, dass wir zu schnell altern und dieses vorzeitige Altern, die Altersbeschleuniger, da haben wir einen Einfluss drauf und die Ernährung ist da eine wesentliche Säule. Durch die Ernährung liefern wir erstmal Baumaterial, also dass die Haut überhaupt was hat und auch die Gewebe übrigens, um sich aufzubauen. Das sind die Fette, die Eiweiße, die Kohlenhydrate und dann brauchen wir auch noch Mikronährstoffe, das sind Vitamine, Mineralien, Omega-Fettsäuren, Pflanzenstoffe, die helfen der Haut beim Stoffwechsel. Und wenn das alles da ist, dann altern wir sozusagen normal. Wenn etwas fehlt, dann kann es schneller altern, dann sind wir weniger geschützt, können uns weniger reparieren. Und wenn wir dann noch rauchen und so weiter oder Alkohol in Übermengen trinken, dann geht das Ganze noch schneller. Und darauf sollten wir uns fokussieren.
Können Sie das sehen bei sich in der Praxis, bei den Patientinnen und Patienten, wenn sich jemand gut oder schlecht ernährt?
Also es ist ja, ein Mensch ist ein multifaktorielles Geschehen. Es gibt so viele Dinge, die Einfluss haben auf uns. Und wenn jemand sehr viel in der Sonne war, dann sieht der auch älter aus. Aber ja, natürlich guckt man, was erzählt uns die Haut. Und wenn zum Beispiel jemand viele Reizungen hat, viele Entzündungen, eine fettige Haut, Pickel oder vielleicht eine fahle Haut, ja, dann denkt man immer auch an die Ernährung. Aber es ist nicht so kausal. Also ich kann nicht sagen, wenn der Pickel jetzt auf dem Jochbein sitzt, dann muss der jetzt mehr, was weiß ich, Brokkoli essen.
Oder hat so viel Pommes gegessen.
Genau.
Okay, wir gehen ganz in den nächsten drei Stunden noch genau ein auf das, was Sie gesagt haben, was uns gut tut, was wir vielleicht lieber lassen sollten, ne? Was bewirkt in unserer Haut. Aber wenn ich jetzt meine Ernährung vielleicht umstelle oder mehr darauf achte, wann setzt dann so eine Wirkung ein? Wann sehe ich vielleicht zuerst Ergebnisse, dass tatsächlich mein Speiseplan irgendwie gut für mein Hautbild ist?
Das kann ganz schnell gehen. Also ich würde fast sagen, bei manchen Lebensmitteln ist es schon nach einer Woche sichtbar, wenn ich die weglasse, wie zum Beispiel die Kuhmilch. Da reden wir sicherlich nochmal drüber. Mhm. Die Kuhmilch macht oft Pickel, fettige Haut und Entzündungen. Und nach einer Woche Weglassen der Kuhmilch sehe ich schon, dass das Hautbild sich beruhigt. Wenn ich einen Eiweißmangel habe und mir endlich mehr Eiweiß zuführe, dann kann das 3 Monate dauern, bis ich Effekte habe, wie zum Beispiel das Mini-Knitterfältchen weggehen oder die Haut ein bisschen durchfeuchtet ist. Was man auch toll sieht, ist, wenn man sich um seine Darmflora kümmert, dass wenn man also merkt, oh, ich habe ein besseres Bauchgefühl, ach, meine Haut beruhigt sich ebenfalls. Das ist bei einigen Hauterkrankungen wie Rosacea, Neurodermitis, Schuppenflechte oder Juckreiz doch innerhalb von 4 Wochen zu sehen.
Anti-Aging-Küche, du siehst so jung aus, wie du isst. Welches Lebensmittel ist ein wahres Beauty-Food, macht Haut, Haare jünger und schöner? Darum geht es heute bei uns in den Experten mit Dr. Jael Adler. Sie ist Hautärztin, Ernährungsexpertin, Bestseller-Autorin und hat eben etwas gesagt, was, glaube ich, viele von uns hat stocken lassen und bestürzt den Morgenkaffee in der Tasse anschauen lassen. Nämlich, Kuhmilch tut der Haut nicht gut. Und im Chat schreibt uns Mandy, dass es tatsächlich bei ihr auch so ist. Sie kann das nur unterstreichen, schreibt Mandy, mit der Kuhmilch. Sie hatte jahrelang eine chronische Nebenhöhlenentzündung und rannte von Arzt zu Arzt. Sie hat nichts mehr, seit sie Kuhmilchprodukte weglässt und auch die Haut ist besser. Frau Adler, das ist tatsächlich so, was tut die Kuhmilch, was unserer Haut nicht gut tut oder im Zweifel auch den Nebenhöhlen?
Es ist so, dass die Kuhmilch ein Signalsystem ist. Es ist eigentlich kein ganz klassisches Lebensmittel. Es ist ja eigentlich von der Natur gedacht, von der Rindermama fürs Rinderbaby, dass das doch bitte schön wächst. Und wir wissen mittlerweile, dass Milch womöglich mitverantwortlich ist für eine ganze Reihe von Zivilisationserkrankungen, die ja zum Beispiel auf Entzündungen auch basieren. Also in meiner Fachdisziplin als Hautärztin sehe ich, dass Hautentzündungen verstärkt sind und dass die Akne, stärker auftritt, die sehen wir als tatsächlich Zivilisationserkrankung der Haut, weil die Talgdrüsen groß werden, viel zu groß und viel zu viel Fett produzieren. Aber auch Entzündungen an anderen Stellen im Körper, dazu gehört auch Diabetes, es gehört das Risiko für Demenz dazu und es wird vermutet, dass auch vielleicht ein negativer Einfluss ist, Krebserkrankungen, dass die entstehen, zum Beispiel Prostatakrebs. Es ist so, dass die Milch in unserem Körper einen Botenstoff freisetzt, der heißt Insulin-like Growth Factor. Und der ist verantwortlich für diese ganzen negativen Effekte und genauso noch ein weiterer Faktor. Es gibt etwas, das nennt sich Mikro-RNA. Das sind viruskleine Partikel in der Kuhmilch. 245 solcher Partikel kennt man und die docken an 11.000 menschlichen Genen an und machen da was. Mhm. Und das ist eben nicht immer nur was Gutes. Früher sagte man ja immer, ja, die Milch bei Kindern, Calciumlieferant, ja, genau, Eiweiß, genau. Wachstum. Man weiß jetzt auch oder man vermutet, diskutiert, dass das Osteoporoserisiko bei Frauen erhöht wird, wenn sie viel Milch trinken. Das heißt, ich würde jetzt im Moment sagen, die Dosis macht das Gift. Wir sollten gucken, dass wir nicht zu viel Kuhmilch oder Frischmilch zu uns nehmen. Und wenn Milch, dann eher in fermentierter Form. Also als Käse, original griechischer Joghurt zum Beispiel, mit noch echten Bakterien drin für die Darmflora. Kefir ist gut, Buttermilch, das wissen wir alle. Aber dieses Latte Macchiato dreimal am Tag, das ist wirklich schlecht. Und es lohnt sich, das mal auszuprobieren, das mal einen Monat wegzulassen und man sieht plötzlich, was es für Effekte hat. Nicht jeder wird das jetzt bestätigen, aber sehr viele. Und diese Eiweiße, diese wachstumsfördernden Eiweiße, Aminosäuren, Leucin, Valin und Isoleucin in der Milch, die machen auch Muskelwachstum und deswegen nehmen ja viele Sportler auch dieses Casein und Molkenprotein in den Shakes und die kriegen ganz fette Akne.
Okay, um Gottes Willen. Aber das ist tatsächlich so, dass es eher fürs Erwachsenenalter gibt. Also kann ich meinen Kindern trotzdem Milch geben oder sollte ich da, das wäre noch eine kurze Anschlussfrage, diese Milch, Alternativprodukte, also Hafermilch, Sojamilch, Reismilch.
Also zuerst mal stillen ist schon mal immer eine gute Sache. Mhm. Das kann man auch gerne länger machen als jetzt nur wenige Monate. Das ist nicht schädlich, im Gegenteil, das hat viele gute Effekte. Auch Kuhmilch, da sagt man, bei Kindern ist man weniger streng. Die können ruhig auch mal ein Glas am Tag trinken. Mhm. Aber ab dem Grundschulalter muss das nicht unbedingt mehr sein. Und eben, ich würde auch immer gucken, dass man den Gemüseanteil hochhält. Mhm. Ja, wir haben ja heute eine große Auswahl an gesunden Lebensmitteln. Man muss sich da nicht nur auf so eine Milch aus der Nachkriegszeit beschränken. Man muss ganz klar sagen, die Kuhmilch gibt es erst seit ungefähr 7000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan. Und wir wissen alle, in 7000 Jahren hat sich die Evolution des Menschen nicht angepasst. Und seit es jetzt Kühlschränke gibt, ja, da trinken wir ja noch viel mehr Milch. Und das ist eben wieder der Natur sozusagen und auch bei Kindern muss man es nicht übertreiben. Also ein Glas ist okay oder morgens irgendwo im Brei. Aber dann würde ich gucken, dass man vielleicht durchaus auch auf Alternativen umsteigt und Hafermilch und Sojamilch und Mandelmilch darf man ja auch mal nehmen, auf jeden Fall.
Und da kann man sich auch dran gewöhnen. Also es schmeckt auch gut, muss ich sagen.
Und aus auch die Barista, ne, wenn man so gern den Schaum mag. Ja. Ich schäume mir das immer auf und ich finde, es schmeckt auch richtig cremig.
Absolut. Ich finde auch inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich gar keinen Unterschied mehr merke. Wie viel können wir denn tatsächlich mit der Ernährung beeinflussen, mit gesunder Lebensweise, jünger aussehen? Also wie viel ist Vererbung und wie viel gibt es da irgendwie, was wir selbst tun können?
Also wir haben ganz viel selber in der Hand. Man sagt so 10-25% sind die Gene.
Ach, nur so wenig.
Und den Rest können wir selber beeinflussen. Und Epidemiologen haben sogar ausgerechnet, wenn man alles richtig machen würde, könnte man bis zu 17 Jahre Lebenszeit raushauen.
Claudia hat bei uns im Chat auf rbb888.de geschrieben, sie lebt seit einem halben Jahr vegan, vorher viele Jahre vegetarisch. Sie ist super glücklich damit, findet es toll, sie fühlt sich fit, ernährt sich besser, hat eine super Haut bekommen und eine bessere Grundstimmung. Aber sie schreibt, sie hat tatsächlich seitdem auch Falten im Gesicht bekommen, um den Mund herum, hat 2 Kilo abgenommen, ohne dass sie das wollte. Sie isst mehr Tofu, das hat sie vorher nicht gemacht, kann das daher kommen? Dr. Jael Adler, wir fangen erstmal mit dem Positiven an. Vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, was tut das unserer Haut Gutes oder was bewirken wir damit?
Also man weiß, dass Veganer und Vegetarier auch bewusster leben, dass sie natürlich darauf achten, was sie essen. Sie beschäftigen sich mit den Inhalten, sie haben mehr Pflanzenkost auf dem Teller, dadurch durchaus viele Mikronährstoffe, die ihrem Körper gut tun. Es fehlen aber, und das ist das Aber, manchmal auch Mikronährstoffe und die muss man dann unter Umständen extra zuführen als Nahrungsergänzungsmittel oder noch bewusster die Nahrung auswählen, zum Beispiel im Eiweißbereich. Tatsache ist, diese Menschen haben meist weniger Zivilisationskrankheiten, das ist also Übergewicht, die Blutfette sind besser, seltener Diabetes, seltener Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Darmkrebs, das ist alles weniger, aber man muss sich eben auch ums Aber kümmern.
Genau, und da fangen wir weiter an. Diese Fältchen, die Claudia da um den Mund bekommen hat, kann das tatsächlich was mit der Ernährung zu tun haben?
Ja, also zunächst hat sie mal erzählt, dass sie ja 2 Kilo abgenommen hat. Herzlichen Glückwunsch, ja. Wenn sie das sich gewünscht hat, ist das eine tolle Sache. Es fehlt aber dann natürlich das Fett als Faltenunterfütterer. Ne?
Ah, okay. Oh.
Das strafft ja auch durchaus. Und sie hat jetzt nicht gesagt, wie alt sie ist, aber eben ab einem gewissen Alter ist die Elastizität der Haut einfach nicht mehr so gut, dann springt das nicht mehr so gut zurück oder es dauert eine Weile. Aber klar, es kann sein, dass ihr mittlerweile Mikronährstoffe fehlen, wenn sie die nicht extra ergänzt. Und bei den Veganen ist das natürlich das Vitamin B12. Mhm. Das ist nicht nur für Haut, Schleimhäute, Nervensystem und Blutbildung wichtig. Es ist für alles Mögliche wichtig. Das kann man an der Haut bemerken mit solchen Effekten. Aber auch die Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel aus dem Fisch, die antientzündlich wirken, fehlen womöglich. Zink- und Eisenmangel ist ein Thema. Eiweißmangel ist ein Thema für die Hautbildung, haben wir ganz
das
am Anfang gesagt.
Das stimmt, bei Veganern, ne? Keine Eier, nichts.
Genau, und dann ist auch manchmal Vitamin D zu wenig. Mhm. Das kriegt man einfach natürlich auch über die Sonne. Aber wenn, dann auch eher so ein bisschen über Fisch oder auch mal über ein Ei. Aber eben nicht so sehr über Avocado und Pfifferlinge, ja, das auch da drin, oder Champignons, aber nicht so viel. Und dann ist es so, man muss im Blut gucken, was fehlt mir, und das dann eventuell doch mit Nahrungsergänzungsmittel auffüllen, und dann ist alles gut.
Das heißt, Claudia sollte vielleicht tatsächlich ein Blutbild machen lassen und gucken, was...
Das sind Sachen, die Kasse in der Regel nicht bezahlt, das muss man selber bezahlen, diese Präventionsmedizin, aber das lohnt sich, finde ich. Und dann kann sie gezielt gucken, wo sie ihre kleinen Schwächen sozusagen nachjustieren kann, und dann soll sie ruhig weitermachen, ist doch eine gute Sache.
Es klingt auf jeden Fall toll, vor allen Dingen, was die ganzen Krankheiten angeht. Zum Thema Fingernägel. Da gibt es eine Frage, eine Sorge von rbb888-Hörerin Ramona.
Also ich habe seit Jahren weiche Fingernägel. Es wird nicht besser. Ich nehme Silizium, habe ich Ewigkeiten genommen, Biotin, alles, was immer so gesagt wird. Ich kann die so richtig umbiegen.
Ja, das ist ein Problem, das ist Praxisalltag, hat Dr. Jael Adler mir eben gesagt. Was kann Ramona denn tatsächlich machen dagegen, gegen diese weichen Fingernägel?
Also hier muss man gleich mehrere Dinge im Blick haben. Zunächst einmal, wie wäscht sie die Hände? Da darf sie nicht so austrocknend waschen, weil was die Haut austrocknet, trocknet auch die Nägel aus. Dann werden die weicher und brüchiger. Also auf eine milde Handwaschsubstanz seifenfrei achten auf Basis von Zucker und Kokostinsen. Außerdem, manche Frauen in der Menopause werden trockener, auch an den Händen. Das heißt, hier auch regelmäßig fetten, denn manchmal fehlen auch die Nägel Fette, also Hände eincremen und Nägel. Und dann reicht es nicht immer nur das, was wir gerade gehört haben, Silizium im Blick zu haben oder Biotin. Es fehlen weitere Mikronährstoffe, sehr häufig, die Nägel brauchen, um stark zu sein. Und ganz besonders wichtig, Eisen. Viele Frauen haben einen Eisenmangel. Unbedingt im Blut checken lassen. Außerdem Zink, dann das Vitamin D, Vitamin A. Und auch alle anderen B-Vitamine sind relevant, und dann natürlich wiederum diese Aminosäuren. Und auch noch ein wichtiger Tipp, bitte unbedingt die Schilddrüse checken lassen, denn die macht, wenn die eine Unterfunktion hat, ebenfalls Haut trocken und Nägel brüchig und weich.
Aha, also Zink zum Beispiel, habe ich gerade hingehört, das begegnet uns immer wieder, ne, bei ganz vielen Sachen.
300 Enzymreaktionen sind mit Zink verbunden in unserem Körper.
Silvia hat uns geschrieben im Chat auf rbb888.de, und sie hat gleich 2 Fragen. Eine Freundin sagt, dass man von Schokolade Pickel bekommt. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage schreibt Silvia, und da geht es bestimmt vielen, denen es so geht. Sie liebt Chips. Sie isst öfter mal eine ganze Tüte, besonders wenn sie viel Stress hat, und sie merkt natürlich nach dem Essen, hat sie so ein Völlegefühl im Bauch und sie fühlt sich nicht gut nach dem ganzen Fett. Sie kann es trotzdem nicht lassen. Macht Chips essen auch etwas mit der Haut, fragt Silvia, und die Frage gebe ich weiter an Dr. Jael Adler. Vermutlich ja, würde ich sagen.
Ja, alles macht etwas mit uns. Es ist natürlich immer eine Frage, ne, der Dosis. Die Dosis macht das Gift. Und ich bin die Letzte, die sagt, oh, bloß nie mal was Böses oder Ungesundes essen. Natürlich darf man auch mal naschen oder auch mal Chips essen. Aber in der Schokolade, wenn es halt jetzt nicht eine Zartbitterschokolade ist, da ist ja oft dann auch Kuhmilch und viel Zucker drin. Und beides, haben wir vorhin ja schon gehört, stimuliert die Teigdrüsen, macht Akne und auch viele andere Zivilisationskrankheiten. Mhm. Und bei den Chips ist es so, da sind gehärtete Fette, minderwertige Industriefette enthalten. Die enthalten sogenannte Transfette, die gibt es in der Natur so gut wie gar nicht. Und die entstehen bei diesem industriellen Produktionsverfahren. Mhm. Und die sind richtig ungesund, die machen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die machen die Haut schlecht, die lassen die Haut schneller altern, die machen Pickel. Ja, und deswegen, wenn man da sozusagen gar nicht so von loskommt und große Mengen isst, dann muss man erstmal gucken, wie kann ich den Stress in meinem Leben bewältigen. Vielleicht suche ich mir mal Unterstützung und Therapeuten oder so, weil auch Stress macht natürlich krank.
schreibt ja Silvia, ne, dass sie eben oft bei Stress sowas isst.
Da habe ich ja zugehört. Das heißt, also ihr jetzt nur zu sagen, jetzt isst das bitte nicht mehr, ist ja Quatsch. Also sie muss ja gucken, wie sie ihr Leben insgesamt vielleicht noch optimieren kann an der Stelle, dass es ihr insgesamt besser geht.
Und wenn man den Stress jetzt nicht gleich abschalten kann, gibt es denn sowohl für die Schokolade als auch für die Chips Alternativen, ne, dass ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen umschalte sozusagen, was gesünderes ist.
Also eine kakaohaltige Schokolade mit hohem Kakaoanteil, das ist schon mal eine Alternative. Da kann man auch auf diesem kleinen Riegel vielleicht länger rumkauen und rumlutschen, bis man eben dieses Lustgefühl befriedigt hat.
Also so Zartbitter-Schokolade.
Zartbitter, ja, genau. Oder auch mit Nüssen vermengen. Ne? Das, also dieses Knusprige, da kann man quasi den Schokoladeneffekt effektiv verlängern. Datteln sind eine tolle, süße Option oder auch Feigen. Also man kann sich das auch alles mal selber machen, wenn man Lust hat. Und bei den Chips finde ich es auch sehr schön, einfach Backofengemüse dünn schneiden und ein gesundes Pflanzenöl drüber, das auch erhitzbar sein darf und dann mit ein bisschen Chili und Salzflocken. Und dann hat man auch diese Lust auf was Fettiges und Salziges befriedigt.
Kann dann auch Kartoffeln Scheiben schneiden, ja, also selber machen sozusagen.
Auf jeden Fall. Das ist definitiv gesünder. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn man eine Kartoffel einmal erkalten lässt, dann entsteht in der Kartoffel resistente Stärke. Und das ist noch gleich eine super Darmflora-Pflege. Das lieben die Bakterien, ist wie ein Düngemittel. Und danach kann man die ja wieder erhitzen. Aber dieses Darmpflegende ist dann schon da drin.
Andreas schreibt bei uns im RBB 888-Chat, seine Ersatzdroge für sein Grundnahrungsmittel Schokolade ist Hartkäse, Till Sitter und Co. Sie machen super mit im Chat bei uns hier bei RBB 888 in den Experten, denn es geht bei uns um Anti-Aging-Küche und wir hatten gerade das Thema Chips und Schokolade und was das mit der Haut macht, denn wir wollen gucken, welche Lebensmittel sind Beauty-Food, welche machen Haut und Haare schön, wie kann unsere Haut einfach so ein bisschen länger jünger aussehen. Das besprechen wir mit Dr. Jael Adler heute bis 13 Uhr. Sie ist Hautärztin, Ernährungsmedizinerin aus Berlin. Und wir haben noch eine andere Frage von Irina im Chat bekommen. Und zwar sehr im Mode. Ich sehe das auch immer in der Werbung. Und sind diese Kollagen-Drinks, jetzt wissen wir, Kollagen soll gut für die Haut sein. Und Irina fragt, helfen die womöglich aber eher dem Produzenten als tatsächlich uns als Anwenderinnen?
Nein, es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass man nach 3 Monate Einnahme von solchen Nahrungsergänzungsmitteln eine bessere Durchfeuchtung hat der Haut und auch weniger Knitterfältchen. Aber man muss ganz klar sagen, wenn die Haut schon in Anführungsstrichen ausgeleiert ist und baumelt, dann wird auch Kollagen nichts mehr nützen. Man kann es auch alles selber machen. Man könnte Omas Knochenbrühe 12 Stunden auskochen und da hat man auch viel Kollagen und Hyaluronsäure drin. Dann trinkt man das jeden Tag, kann man sich ja tieffrieren. Und dann hat man auch das, was ja nicht nur für die Haut, sondern auch für Knochen, Gelenke, Bindegewebe und so gut sein kann. Tatsache ist, wir haben häufig zu wenig Eiweiß in unserer alltäglichen Ernährung und das fehlt dann auch in der Haut. Man kann aber nicht sagen, ich trinke jetzt das Kollagen und bitte Kollagen geht dann mal in die Augenfalte und macht das. Das Kollagen wird sowieso zerhäckselt im Darm und in dann ganz Mini-Bruchstücken wieder aufgenommen und dann wird es wieder zum Kollagen zusammengesetzt oder zu was anderem. Aber wenn man natürlich reichlich Angebot hat, ja, dann profitiert das Gewebe.
Okay, also, und aber wir haben gelernt, es gibt für alles, was wir kaufen können, meistens auch eine natürliche Alternative aus der Küche wie die Knochenbrühe. Bevor wir uns gleich mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigen, noch die Frage, gibt es Hauttypen, die eher zum Altern neigen? Also gibt ja helle Haut, dunkle Haut, kriegt jemand schneller Falten?
Also es ist ganz viel Lebensstil. Helle Hauttypen, wenn die in die Sonne gehen, dann haben sie den Altersbeschleuniger UV-Strahlung und auch Tageslicht. Das geht natürlich durch eine helle Haut schneller durch und kann dann die elastischen Fasern schneller zerstören. Das kollagene Bindegewebe wird abgebaut. Das heißt, jemand mit einer hellen Haut sollte entweder nördlich des Schwarzwaldes Urlaub machen oder eben sich gut schützen. Meiden, Kleiden, Creme ist das Motto. Mit Hut, mit Brille, mit dicht gewebter, lockerer Kleidung und dann halt eine Sonnencreme auf die Stellen drauf, die sonst so raushängen. Und dann ist das auch okay. Und dann sind natürlich die ganzen anderen Lebensstilfaktoren auch wichtig. Wir wissen, dass zum Beispiel Asiatinnen oder auch also dunkelhäutigere Menschen länger geschützt sind vor dieser Strahlung. Die sehen länger jung aus. Aber wenn da natürlich geraucht wird und viel Alkohol getrunken wird, natürlich altern diese Menschen genauso. Also es ist eine Mischung.
Okay. Britta hat uns im Chat geschrieben auf rbb888.de. Sie hört mit großem Interesse die Sendung und hat jetzt folgende Frage. Unsere Expertin Dr. Jael Adler hat gerade erläutert, wie wichtig Mikronährstoffe sind. Vitamin D, B, A, vieles mehr für gesunde Nägel, für gesunde Haut. Sie hat seit ihrer Kindheit, also Britta hat seit ihrer Kindheit immer wieder Probleme mit der Haut, Ekzeme, ein Ohr, ein Bauchnabel und hat deswegen zusätzlich zum Essen eben viele Vitamine und Co. zu sich genommen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, aber irgendwann hatte Britta dann diesen ganzen Pillenkonsum satt, wollte sie nicht mehr. Und sie fragt jetzt, wie Dr. Jael Adler generell zu Nahrungsergänzungsmitteln steht, wie Vitaminpräparaten und was sie raten kann eben bei den Problemen, die Britta mit der Haut hat. Liebe Grüße, schreibt Britta. Viel Spaß noch und wir sollen gesund bleiben. Das wünschen wir natürlich zurück. Was kann Britta tun mit ihrer Haut? Also, und das war vielleicht erstmal die erste Frage.
Haut kann man von innen und von außen gesund werden lassen. Von außen einfach auch weniger waschen und seifen, damit wir unsere eigenen Hautfette auch zur Pflege benutzen. Den eigenen Säureschutzmantel, das eigene Türstermikrobiom, also die Bakterien, die uns vor Krankheit schützen und Immunsystem stärken. Und die Barriere stärken mit Cremes, mit guten. Von innen kann man die Haut aufbauen und bei der Reparatur und bei Schutzmechanismen unterstützen. Und das geht über Mikronährstoffe in der Ernährung. Leider sind unsere Nahrungsmittel nicht mehr so reichhaltig oft. Ne? Sie sind oft entleert. Zum Beispiel haben wir oft einen Omega-3-Fettsäuremangel, Selenmangel, Vitamin-D-Mangel oder auch einen Zinkmangel. Das kann man, wenn man das interessant findet, im Blut messen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt aber sogar, dass man also zumindest Selen, Omega-3, Jodid, Vitamin D auch so nehmen kann, weil es irgendwie jedem fehlt.
Und das ist auch okay, wenn man das...
in den entsprechenden Mengen. Ich würde mich trotzdem mit dem Arzt beraten, aber eigentlich kann man da nicht wahnsinnig viel kaputt machen, sondern im Zweifel helfen. Da gibt es auch viele Daten, dass zum Beispiel eine Neurodermitis davon profitieren kann. Außerdem ist es wichtig, dass man sich seine Darmflora fit hält. Das macht man, indem man viele lösliche Ballaststoffe zu sich nimmt. Das hat wirklich einen Effekt auf die Haut.
Also Vollkornbrot, Obst wahrscheinlich, ne? Oder
Akazienfasern zum Beispiel.
Aha, okay.
Oder Flohsamenschalen, Leinsamen, bitte die ohne Cadmium aus der Apotheke nehmen. Apfelpektin, das gibt es natürlich auch in den Nahrungsmitteln. Also zum Beispiel diese ganzen Wurzelgemüse oder die bitteren Salate oder auch Wassermelone oder noch leicht grünliche Bananen oder einmal erkaltete Kartoffeln mit der resistenten Stärke. Das sind alles Nahrungsmittel mit vielen löslichen Ballaststoffen. Die sind quasi der Dünger für die lieben gesundheitsförderlichen Bakterien im Darm, die uns übrigens nicht nur Immunsystem helfen zu machen, sondern auch Vitamine bilden. Und das ist natürlich super für die Haut. Außerdem lebendiges Essen, probiotische Bakterien hat man im unpasteurisierten Sauerkraut, hat man im originalgriechischen Joghurt, auch im Salat aus dem Garten. Und das hilft wahnsinnig, die Haut von innen zu gesunden.
Wenn Sie das alles so schnell nicht mitschreiben konnten zu Hause, das können Sie alles nochmal nachhören bei uns auf der Website nachher auf rbb888.de, das ist die ganze Sendung nochmal als Podcast zu hören. Nochmal eine kurze Nachfrage zum Nahrungsergänzungsmittel. Eine kleine Geschichte auch von mir zu Hause. Ich habe irgendwann mal Vitamin B12 genommen, weil ich mich irgendwie schlapp gefühlt habe. Und alle haben gesagt, wahrscheinlich hast du zu wenig Vitamin B12 und nimm das mal. Dann habe ich mir da ein paar Tablettchen jeden Tag oder eine Tablette jeden Tag genommen und habe irgendwann plötzlich so Pickel bekommen, was ich sonst zum Glück nicht habe. Und habe dann erst nach einer Weile mal ein bisschen nachgelesen und gemerkt, okay, das oder gelesen, das kann auch Vitamin B12 sein. Dann habe ich es abgesetzt, weg waren die Pickel. Also es gibt auch manche Dinge, wo wir der Haut eher vielleicht schaden, wenn wir das zu viel nehmen, oder?
Ja, Sie haben eine wunderschöne Haut, sehe ich jetzt hier direkt vor mir. Und Sie haben gar keine Akne-Neigung, aber jemand, der gar kein Vitamin B12 braucht, weil er genug im Blut hat, und dann Vitamin B12 nimmt, füttert damit seine Aknebakterien in den Poren und die werden dann hyperaktiv und plötzlich kriegt man tiefe, fette, schmerzhafte Pickel, die auch so gar nicht abheilen wollen. Und daran sieht man sehr anschaulich, dass es wichtig ist, nur das zu ergänzen, was fehlt und nicht einfach mit der Gießkanne. Denn da kann man auch gerade bei den fettlöslichen Vitaminen auch Schäden, ne? Vitamin A, E, D, K, also EDK quasi, da muss man auch aufpassen, denn da gibt es auch zu viel des Guten und da kann man auch Schäden setzen.
Also dann im Zweifel vielleicht doch das Blutbild einmal finanzieren oder einmal machen lassen auf Kosten.
Ja, das kann sich wirklich nicht jeder leisten. Mhm. Also man kann natürlich aber auch mal gucken, dass man, wenn man so niedrig dosiert sich mit Vitaminen versorgen will, manche trinken ja gern Smoothies, es gibt aber auch so natürliche Vitamine in so einer Art Multivitamin-Säftchen. Das kann man schon auch mal als Kur machen, zum Beispiel, wenn man nach einer OP ist oder gestresst ist. Ja, es ist eben nur vielleicht nicht unbedingt eine Dauerlösung. Wir wollen eben nicht immer nur abhängig sein von irgendwelchen gekauften Kapseln und Pillen.
Mhm, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich, dass wir Sie heute als Expertin hier haben. Wir haben schon total viel gelernt. Und wir hatten eben das Stichwort Omega-3-Fettsäuren. Das sind ja eigentlich Fette, aber da haben wir erst gehört, Fette sind nicht so gut für die Haut. Omega-3-Fettsäuren wollen wir aber jetzt nochmal genauer drauf eingehen. Warum sind die diese Fette tatsächlich gut für uns?
Also wir hatten vorhin über diese Transfette, ja, die künstlich gehärtet entstehen, gesprochen, die in der Haut Entzündungen machen. Das Gegenteil sind aber Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Von denen brauchen wir viel, möglichst, um die Haut zu schützen. Und es gibt ja, haben vielleicht auch schon manche gehört, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Und die müssen möglichst in einer guten Balance sein. Omega-3 ist Anti-Entzündung und Omega-6 ist Entzündungsförderung.
Das klingt ja eigentlich nicht so gut.
Naja, man braucht beides. Man braucht, ne, immer eine Balance. Also man braucht Anti-Entzündung und auch Entzündung, weil wir wollen ja auch heilen und was vertreiben, was wir nicht wollen.
Also, okay.
Aber das Problem ist, dass durch diese moderne Zivilisationskost viele Leute viel zu viel entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren haben aus der tierischen Kost, die Arachidonsäure. Mhm. Und wir sehen als Hautärzte natürlich, dass dadurch Hautentzündungen wie Neurodermitis oder Akne oder auch andere gefördert werden oder Schuppenflechte. Das heißt, unser Ziel ist es schon, den Omega-3-Anteil in der Nahrung zu erhöhen. Das kann man zum Beispiel über Fischkonsum, wobei da kommt wieder das Thema, ne, Nachhaltigkeit und Bedingungen und Schwermetalle. Man könnte das über Algenöl lösen. Das gibt's als Nahrungsergänzungsmittel oder, wenn man Angst vor Schwermetallen eben auch zurecht hat, aufgereinigte Fischölpräparate. Und das wird empfohlen als Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich.
Nehme ich, weil ich überhaupt keinen Fisch esse, leider. Also es schmeckt mir einfach nicht.
Ja.
Und jetzt stand ich neulich in meinem Drogeriemarkt und habe die Fischölkapseln gesehen. Und eben weil ich keinen Fisch esse, es ist ja okay, man hat selten so einen Nachgeschmack, habe ich aber gesehen, es gibt auch Kapseln aus Leinöl. Mhm. Mit Omega-3. Was ist der Unterschied? Kann ich das genauso gut nehmen wie die Fischölkapseln?
Ich messe das bei meinen Patienten gerne im Blut und da sehe ich, dass die Leute, die Leinöl zu sich nehmen oder auch Rapsöl mit Omega-3 oder Walnussöl, dass die schon ganz gute Werte haben. Aber wir wissen auch, dass das nicht so stark ist wie Algenöl oder Fischöl. Da ist nämlich EPA und DHA enthalten und aus dem Leinöl wird das nur zu 5% in unserem Körper hergestellt. Also braucht man schon viel, damit wir das irgendwie von der Balance her erreichen. Aber es ist besser als nichts.
Und das heißt, diese Omega-3 aus Fischen, das kann man dann auch täglich nehmen, so eine Kapsel? Oder hängt das auch davon ab, wie viel?
Doch, das kann man nehmen. Es wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Prävention empfohlen, auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir wissen auch, dass es wahrscheinlich bei Neurodermitis hilft, bei Durchblutungsstörungen, vielleicht einen Präventionseffekt bei Hautkrebsentstehungen hat. Also ganz viele positive Effekte werden den Omega-3-Fettsäuren zugeschrieben.
Wir können uns teure Cremes und aufwendige Behandlungen sparen, in Maßen, wenn wir die richtigen Lebensmittel zu uns nehmen. Und wir gucken mal, was so echte Schönmacher sind jetzt. Und es gibt ein Lebensmittel, da habe ich wirklich Bauklötze gestaunt. Das liegt da so unscheinbar in jedem Kühlschrank herum und man macht das mal so in die Tomatensauce rein. Aber es macht tolle Sachen mit uns. Tomatenmark, Frau Dr. Adler.
Genau, das ist billig, es ist rot und es ist hochkonzentriert und zwar Lycopin. Das ist so eine Anti-Aging-Substanz, die man teuer in der Apotheke in Kapselform kaufen könnte. Aber man hat es eben, wie Sie richtig sagten, man kann es aufs Brot, in die Suppe, in die Soße. Und das gehört zu den Carotinoiden, so ähnlich wie das Beta-Carotin aus dem Möhrensaft. Mhm. Und das gilt halt als toller Anti-Aging-Stoff, der repariert und vorbeugt. Also kann man wirklich jeden Tag einen Esslöffel mit einem Tröpfchen Öl, damit dieses fettlösliche Provitamin quasi dann in den Körper aufgenommen wird.
Wollte ich gerade fragen, kann ich einfach pur mit einem Löffel essen? Klar, das weiß ich von den Möhren. Öl ist immer wichtig, ne, damit das aufgenommen
oder aus der Tube direkt in den Mund drücken.
Das geht auch. Hat man sich noch den Abwasch. Wunderbar. Es gibt noch einen super Booster, der ist ein bisschen teuer, aber Sie sagen, der ist wirklich wahnsinnig und zwar ist das Matcha-Tee. Was ist das und was macht das mit uns?
Also Matcha-Tee, also gerade wenn man den als Pulver trinkt, ne, das ist ja gemahlene Teeblätter, grüner Tee. Mhm. Und da weiß man, da sind so ganz viele Antioxidantien drin und die helfen der Haut wirklich, sich zu reparieren und zu schützen. So ähnlich wie diese Carotinoide, über die wir gerade gesprochen haben. Und da ist auch Chlorophyll drin, das ist ja richtig quietschgrün.
Ja,
und das ist wirklich ein Kollagenbooster, sagt man, und repariert Sonnenschäden. Und wir haben ja gesagt, Sonne ist einer der Altersbeschleuniger, sodass man davon ruhig auch 1-2 Tassen am Tag trinkt. Und das ist auch gesünder eigentlich als Espresso. Also es beruhigt eher, als dass es den Herzschlag in die Höhe treibt. Und es sind auch noch viele Mineralien und Vitamine drin.
Macht der auch so ein bisschen wach, also dass ich das vielleicht als Kaffeeersatz trinken kann oder eher
nicht? Also nicht so, es ist nicht so aufregend wie der Kaffee. Mhm. Nee, das dann nicht. Dann sollte Kaffee ist ja auch nicht schlecht. Man sagt, Kaffee ist auch ein guter Schutz vor Diabetes. Also, ne, wenn man das gut verträgt, nur man soll sollte dann eben gucken, dass da nicht zu viel Säuren drin sind, weil manche kriegen dann Magenbeschwerden.
Ja, und keine Kuhmilch rein, das haben wir auch schon gelernt. Genau. Aber das schmeckt auch mit Milchdrinks sehr gut. Wir hatten eben schon so über Super Booster aus dem Kühlschrank gesprochen, aus unserer ganz normalen Küche. Und unter anderem Möhrensaft, Karottensaft. Und da hat Dr. Jael Adler gesagt, wir können das nicht nur anreißen, sondern da gibt es so viel zu erzählen. Was macht Möhrensaft so toll für unsere Haut?
Möhrensaft profitiert von der orangenen Farbe. Man trinkt das Beta-Carotin am besten mit einem Tröpfchen Öl, dann geht das gut in den Körper und in die Haut über. Nach 4 bis 5 Wochen ist die Haut dezent orange gefärbt. Mhm. Man sieht nicht aus wie orange, aber man sieht gesund aus. Und Studien zeigen, dass wenn man Menschen Fotos vorhält von künstlich sonnengebräunten oder Möhrengesichtern, dann schneiden die Möhrengesichter an Attraktivität am besten ab.
Möhrengesichter ist auch ein schöner Ausdruck.
Und gleichzeitig ist es eben ein Reparatur- und ein Schutzstoff, dieses Beta-Carotin oder Provitamin A, und es verlängert den Eigenschutz gegen die Sonne um das 2- bis 3-fache. Das heißt, wenn man nach 10 Minuten sonst einen Sonnenbrand bekommt, kann man 20, 30, vielleicht sogar 40 Minuten draußen bleiben, ohne schwerste Schäden einzufahren. Und wir haben ja schon mehrfach jetzt gehört, die Sonne ist einer der Hauptaltersbeschleuniger. Ja.
Wie viel nehme ich da pro Tag? Kann ich so ein Glas trinken?
Ein oder? Glas, genau, selber gepresst oder als Bioprodukt aus dem Laden, das ist egal. Es geht um die orangene Farbe und dass es eben so schön aufgeschlüsselt ist. Es reicht leider nicht, die Möhre so zu knabbern.
Ah,
man bräuchte ein halbes Kilo und eben schön fein zubereitet, dass es gut bioverfügbar wird.
Ah, okay, also da ist der Unterschied. Möhren tun natürlich auch als Möhre an sich gut, aber besser ist es, als Saft zu trinken. Sie machen ganz fleißig mit im Chat auf rbb888.de. Und Sabine hat geschrieben und spricht mir als Mutter zweier Söhne auch sehr aus dem Herzen mit ihrer Frage an unsere Expertin. Sabine diskutiert nämlich täglich mit ihrem Sohn über seine ungesunde Ernährung. Brause, Süßigkeiten, Eis wandern bei ihnen in den Magen, aber um jeden Apfel, den er essen soll, muss Sabine kämpfen. Sie fragt natürlich, was machen so Giftstoffe mit der Kinderhaut? Gerade so in der Pubertät denkt man ja, um Gottes Willen, da kommen dann die ganzen Pickel und das will man seinen Kindern ja auch irgendwie ersparen. Aber trotzdem, so richtig funktionieren diese Argumente nicht. Ich sage das zu meinem Sohn auch immer, Achtung, nicht, dass du, der ist ganz eitel, nicht, dass du in der Pubertät dann lauter Pickel hast. Frau Dr. Adler, was können wir den Kindern mit auf den Weg geben oder die vielleicht in die richtige Richtung beeinflussen?
Also ich glaube, ich habe ja auch pubertierende Kinder, dass wir nicht in der Position sind, da Einfluss zu nehmen.
Leider
auf
nein.
Die. Ich würde mir wünschen, dass das natürlich mehr Thema in der Schule wäre, also auch schon von Anbeginn, was ist gesunde Ernährung, und wir müssen es auch vorleben, also wir müssen vielleicht auch zusammen mal kochen und zusammen Mahlzeiten einnehmen und da eben vorbildliche Speisen auf dem Teller haben. Das muss auch ein Angebot von Gemüse geben, damit zumindest das bekannt ist. Aber klar, die gehen auch nach der Schule und kaufen sich Süßigkeiten. Und dann ist es auch so ein bisschen so ein Leidensdruckding. Also ich habe in meiner Sprechstunde oft Jugendliche, die haben Akne durch Zuckerkonsum und durch Weißmehlkonsum. Und wenn die dann leiden, dann sage ich denen, du kannst auch ganz viel erstmal selber tun. Versuch das doch mal 4 Wochen lang wegzulassen und guck mal, was passiert. Und siehe da, wenn dann die Haut um eine ganze Stufe besser wird, dann ist da eine Motivation. Und dann gibt es natürlich auch medizinische Therapien, die die Akne ganz gut in den Griff bekommen.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja in der Jugend nicht nur Ernährung, aber es kann auf jeden Fall was Positives beitragen, die gute Ernährung.
Es ist aber ganz viel Ernährung. Okay. Ja, also natürlich eine leichte, ein Anstieg der männlichen Hormone in Männlein und Weiblein in der Pubertät, das ist normal. Aber wir wissen, dass es ganz wesentlich diese Industriekost ist und vor allem zum Beispiel Kuhmilch mit Cerealien morgens, das ist ein richtiger Akne-Booster.
Wir sprechen nicht nur über Lebensmittel, die gut sind, sondern auch über Lebensmittel, die vielleicht nicht so gut sind für uns. Und Gertrud hat uns im Chat auf rbb888 geschrieben, sie hat eine Frage zum Thema Weizen, warum der so verdammt wird und der Dinkel so hoch gelobt wird. Gertrud schreibt, das gehört doch beides zur Weizenfamilie und wie sie gehört hat, enthalten alle Getreidesorten schädliche Inhaltsstoffe, die eben erst durch lange Gärzeiten abgebaut werden. Also warum ist der Weizen so verrufen und was macht er mit uns, Dr. Jael Adler?
Also der Weizen ist sozusagen das böseste Getreide von allen, in Anführungsstrichelchen, besonders der Zuchtweizen, weil der sich so weit verändert hat oder verändert wurde vom normalen Getreide. Man muss aber ganz klar sagen, auch Getreide, ähnlich wie die Milch, haben wir noch nicht sehr lange auf unserem Speiseplan. Mhm. Erst seit wir sesshaft wurden, seit 10.000 Jahren. Die Evolution hat unseren Körper also noch nicht dafür fit gemacht, dass wir so viel Getreide vertragen können, von der Verdauung her, wie das praktiziert wird. Besonders in der Tat, das sagt sie gerade, wenn man Brot zu schnell backt, ne, also keine Zeit hat, dass es richtig fermentiert wird und geht.
Das passiert ja oft, ne, bei den Discounter-Broten oder
ganz
bei,
genau,
ne,
bei diesen Massenprodukten, dann kriegt man oft Blähungen. Und dann wird das natürlich auf das Getreide geschoben. Das ist aber eigentlich eher die Art, wie das hergestellt wird. Also nachhaltig und in Ruhe gebacken, in Handarbeit, ist schon besser verträglich. Aber man muss auch sagen, der Weizen, der Zuchtweizen, den man so findet, der ist ja sehr ähnlich wie Dinkel, aber eben noch viel veränderter. Der enthält ein natürliches Pestizid. Das nennt man abgekürzt ATI. Und das scheint auch so eine Art Immuntrigger zu sein. Also wenn wir davon viel essen, dann geht es uns schlechter. Wir haben mehr Entzündungen, mehr Zivilisationskrankheiten, mehr Hautprobleme. Das ist quasi wie so eine Art entzündungsfördernde Biowaffe im Darm. Und deswegen kann es mal ganz gut sein, diesen Zuchtweizen wirklich wegzulassen. Auch deshalb, viel Zucker wird freigesetzt aus dem Weißbrot. Das ist dann wieder entzündungsfördernd, Akne und andere Zivilisationskrankheiten, ne? Verklebt Eiweiße in unserem Körper, dieser Zucker. Und es hat natürlich wenig Ballaststoffgehalt, so ein Weißbrot. Und auch das ist nicht so toll. Das sind leere Kalorien. Das heißt, es gibt viele Faktoren, warum dieses Industrie-Weizenbrot nicht so toll ist.
Okay, also lieber Dinkel als Weizen und von allem Getreide eher wenig.
Ja.
Passen wir zusammen. In einigen Wochen sehen wir vielleicht alle etwas frischer und jünger aus. Wie wir mit dem richtigen Essen, den richtigen Lebensmitteln das Altern unserer Haut aufhalten können. Dazu haben wir ganz viele Tipps in den letzten 3 Stunden gesammelt hier bei den Experten auf RBB 88.8. Viele tolle Anregungen sind auch von Ihnen, den RBB 88.8 Hörerinnen und Hörern gekommen. Regina zum Beispiel, die mixt morgens Quark und Joghurt mit Leinöl und frischem Obst als Powerfrühstück. Marina sagt, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse von jeder Sorte 3 am Tag, dann hat man alle wichtigen Nährstoffe. Und wir haben im Studio als absolute Expertin Dr. Jael Adler an der Seite mit Fachwissen und vielen außergewöhnlichen Ratschlägen. Zum Beispiel, dass ein Löffel Tomatenmark am Tag und ein Glas Möhrensaft wahre Wunder wirken, Kuhmilch dagegen unserem Körper nicht gut tut. Bei den Nüssen hat Dr. Jael Adler genickt. Das ist, glaube ich, auch so ein Powerfood, ne?
Genau, Mandeln gehören natürlich klassischerweise nicht zu den Nüssen, aber ist egal. Die sind trotzdem sehr gesund, haben viele Fettsäuren und Mineralien und Vitamine und Eiweiß. Diese Kombi an Nüssen, und da kann man wirklich variieren. Eine Handvoll am Tag, sagt man, verlängert das Leben bis zu 10 Jahren.
Wow.
Und also meine Lieblingsnüsse sind Walnüsse, weil die sind wirklich sehr reichhaltig mit allem bestückt. Und auch Paranüsse, wenn man zum Beispiel seinen Selengehalt im Blut mal ein bisschen erhöhen will. Wir haben alle zu wenig Selen, und 2 Paranüsse am Tag könnten da auf natürliche Weise behilflich sein.
Also auch da macht es dann die Mischung vielleicht, ne, wenn man von allem so
mal 2, 3 wechseln immer.
Genau.
Da, genau.
Wo wir schon dabei sind bei den Nüssen, zum Abschluss nochmal, wie sieht für Sie ein gesundes Essen aus? Wie ernährt sich die Ernährungsmedizinerin und die Hautärztin so alltäglich?
Also das ist ja sehr individuell. Frühstücken versuche ich nicht meistens, also wenn ich Arbeitswoche habe, weil man sagt ja intermittierendes Fasten,
ja,
das hilft so ein bisschen, den Zellmüll zu beseitigen, ja, und die alten Zellen aufzuessen und die Anti-Aging-Enzyme zu aktivieren. Und dann nimmt man auch nicht so schnell zu. Und ansonsten bin ich eine große Gemüsefresserin. Also ich bin vegetarisch, aber nicht zu 100%. Ich esse auch gerne mal Fisch, aber so Fleisch schmeckt mir einfach nicht in großen Mengen. Aber ich bin da mit nichts sehr radikal oder orthodox. Ich finde, es muss schmecken, man darf genießen und versuche einfach sozusagen eine gute Balance zu erhalten. Und als Ernährungsmedizinerin gucke ich bei mir schon auch mal im Blut, ob ich alle Mikronährstoffe habe, die ich brauche. Und ich nehme auch hier und da mal Nahrungsergänzungsmittel, weil ich weiß, zum Beispiel Vitamin D brauchen wir alle.
Okay, das haben wir auch gelernt, genau, dass es ein paar Dinge gibt, die wir gut zuführen können. Ansonsten schmecken und genießen und Balance halten. Das finde ich ein ganz tolles Schlusswort für diese Sendung. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es war super interessant. Wir hätten, glaube ich, noch auch anhand der Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben, noch 4 Stunden füllen können.
Ja, danke an alle fürs Mitmachen. Das ist super.
Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.